Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unserer Sendereihe Berggasse 8. Es begrüßt Sie Peter Sub. Es gibt ein Lied von Marlene Dietrich, da heißt es:
Denn wenn ich gar zu glücklich wär, hätte ich Heimweh nach dem Traurigsein.
Da ist was Wahres dran. Ich bin es gewohnt, Schmerzen zu haben. Meine Psychiaterin hat mir mal sehr schön und gut beschrieben. Sie hat zu mir gesagt, dass all das, was ich erlebt habe, mich eigentlich hätte verbittert werden lassen müssen. Aber ich bin genau das Gegenteil. Ich liebe mein Leben und ich bin jeden Tag dankbar, dass ich es heute in Wahrheit und Aufrichtigkeit leben darf. Mich hat das alles auch klüger und weiser gemacht. Das ist nicht nichts in dieser Welt. Das sagt in einem Zeitungsinterview Ecika Pollex. Sie ist Gast in unserer heutigen Sendung.
Erstmal begrüße ich auch die Radiozuschauer, die mich leider nicht sehen. Ich sehe beeindruckend aus. Ja, lasst euch nicht von meiner Stimme irritieren. Sie hat sehr viele männliche Attitüden, aber ich glaube, dass ich genügend Weiblichkeit hier im Raume verbreite.
Ecika Pollex wurde 1955 als Olaf Pollex im Osten Berlins geboren. Sie schildert uns ihr aufregendes Leben, Flucht aus der DDR mit 23 Jahren, Ausbildung und Arbeit als Krankenpfleger, später Selbstständigkeit mit einem eigenen Unternehmen, zuvor aber noch bewegte Zeiten in Südamerika. Viele Jahre lebt sie im falschen Körper, ehe sie als Transfrau mit weit über 50 Jahren ihre Transition vollzieht und als Boxmanagerin in Berlin ein neues Kapitel in ihrem Leben beginnt. In einer Mischung aus Lesung und Gespräch erzählt Edgy über Selbstbestimmung, Widerstand gegen gesellschaftliche Normen, queeres Begehren, Depression und den Mut, sichtbar zu werden. Begleitet wird sie dabei von Gertraud Fädler, mit der sie eine gute Freundschaft verbindet und die ihr geholfen hat, ihr 2025 erschienene Biografie Edgy zu verfassen.
Ich habe vor Jahren einen Film gemacht mit einer tollen Regisseurin, eine Dokumentation über mein Leben, und das hat mir sehr viel Kraft gekostet. Alle Höhen und Tiefen meines Lebens nochmal zu sehen und an den Orten zu sein. Weißt du, wir haben im Leben haben wir eine Wunde. Die kennen wir und dann sagen wir, ach ja, die ist die Wunde. Aber wenn die Wunde nochmal aufreißt und du merkst plötzlich, sie blutet. Und es waren 3 Jahre, wo sie mir permanent Wunden aufgerissen haben. Und ich habe gedacht, am Anfang habe ich so gedacht, ich bin stark, scheiße. Pustekuchen. Es war nicht so. Ich bin zum Schluss fast zusammengebrochen. Habe während des Filmes einen Suizid gemacht und habe den Film, wie er fertig war, 1 Jahr auf Eis gelegt. Weil es war zu viel. Und mir geht es immer bei der Premiere des Filmes jedes Mal so: Ich komme rein, so wie hier bei euch, und die gucken mich alle an und sagen, ah, das ist die Ecika. Und dann sitze ich in der ersten Reihe. Es brennt während des Filmes. Du merkst plötzlich diese Aufmerksamkeit. Du merkst, die sehen da einen Menschen, den sie einfach nur so mal begrüßt haben. Und dann sehen sie wirklich, wer ich bin. Wow. Und das ist eine Menge. Und dieser Film ist, würde ich sagen, besonders bemerkenswert in dem Punkt, dass er Kraft gibt, vielen Menschen. Also die, die ihn sich angesehen haben, haben gemerkt, ob es Multiple Sklerose Erkrankte waren oder andere waren. Sie haben gemerkt, dieser Film macht was mit ihnen. Und ich bin sehr stolz gewesen, aber erst im Nachhinein, Ich habe Standing Ovation bekommen in der Premiere in Deutschland und auch in Wien. Und es war für mich sehr bewegend gewesen, dass ich mir überhaupt vorstellen konnte, dass über mich mal ein Film gemacht wird. Du siehst, ich bin plötzlich riesengroß auf der Leinwand. Damit rechnest du nicht wirklich im Leben mehr. Und genauso bei meinem Buch. Es ist nicht leicht und hilfreich, nicht wahr? Ja. Wir haben viel auch miteinander gekämpft, wir haben viel erlebt. Und ich muss dazu sagen, in dem Buch, ich habe immer so Schicksalsschläge gehabt. Also ich rede immer mit dem lieben Gott, ich bin ja gläubig, ich nenne ihn immer Baby. Ich habe gesagt, Baby, es reicht an Bewährungsproben, an Aufgaben, die ich gestellt worden bin. Und er hat mir dann abends nochmal was ganz Schönes serviert. Ich bin vor 2 Jahren vergewaltigt worden. Lag, da muss ich mal aufpassen, dass ich heule. Lag 3 Tage mit der Vergewaltigung. Ich bin narkotisiert worden mit K.O.-Tropfen und bin nach 3 Tagen auf der Intensivstation wach geworden. Das war so ein Erlebnis, das brauchst du nicht wirklich. Und da habe ich in meinem Buch, das werdet ihr finden, über die Vergewaltigung gesprochen, weil es mir wichtig war, Themen anzusprechen, die vielleicht nicht so unbedingt gemütlich sind, sondern die schon sehr traurig waren. Aber was mir wichtig ist, und da bin ich wahnsinnig stolz drüber, nach der Vergewaltigung habe ich gedacht, es ist alles vorbei. Ich habe keine Kraft mehr gehabt. Ich hatte kein Lächeln mehr, ich konnte überhaupt nichts mehr. Ich war wie so ein Zombie gewesen. Und Freunde von mir haben immer gedacht, das überlebt sie nicht, das schafft sie nicht. Und dann ist mir, du hast das gemacht, glaube ich, da hast du mir gesagt, schreib doch mal an einen Vergewaltiger einen Brief. Sie hat einen geschrieben, an meinen Vergewaltiger, ich habe einen geschrieben. Der hat getobt und gemacht und fertig gemacht. Ja, wie in der Führung aus dem Sarai mit heißen Stangen aufgespießt und gegrillt. Ich. Das war wirklich eine Eingabe gewesen. Hab ihn verdient. Und aus einem einzigen Grund, weil ich gedacht habe, das, was er mir angetan hat, war so grauenvoll gewesen. Das gehört dazu, im Leben Tränen zu ertragen. Habe ich gehört. Willst du weiterhin?
Ja, gern. Die Geschichte war so, dass Edgy sich nicht klar sein konnte, wer der Vergewaltiger war. Und das Ganze ja eine furchtbare Angelegenheit war. Und der offene Brief, also eine Therapie versucht worden ist, eine Traumatherapie, und dann der Einfall da war mit dem offenen Brief an den Vergewaltiger. Und der hat dann doch der hat geholfen.
Der hat geholfen,
dir das verzeihen.
So. Sinngemäß war es so gewesen, ich habe mir vorgestellt, der muss so viel Scheiße in seinem Leben erlebt haben, der muss so viel Schmerzen schon erlebt haben, von deiner Kindheit, von allem drum und dran, dass er zu so einer brutalen Tat fähig war. Und deswegen konnte ich ihm verzeihen, weil ich gedacht habe, er ist ein Opfer. Und in dem Moment, wo er zum Opfer wurde, wurde ich nicht mehr Opfer. Und das hat mir unendliche Kraft gegeben. Und ich habe ihn dann verabschiedet in seiner Armseligkeit. Ja, weil er ist armselig. Gefühlsmäßig. So, ihr Lieben. Ja, Schnitt. Ich versuche jetzt zu lesen. Und, ja. Das geht gleich heiß los. Vom Glück Grenzmauern zu durchstoßen. Er nimmt mein Glied in seine Hand, während er in mich eindringt. Schaut er mir tief in die Augen und sagt mit Begeisterung, Edgy, du bist eine wunderschöne Frau. Wow. Die Schaukel in meinem Spielzimmer setzt sich unter seinen Stößen in Bewegung. Ein inneres Zittern erfasst mich, wie ich es erst kenne, seit ich mich von Olaf zu Etschika verwandelt habe. Die Hormone geben mir ein berauschendes Gefühl von Kontrollverlust. Ich muss dazu sagen, die Hormone, nicht bei allen Transgendern passiert ist. Du bekommst plötzlich innere Orgasmen. Ich wusste das nicht. Und hatte Sex mit einem Mann und dachte, ich habe jetzt epileptische Anfälle. Ich wusste nicht, was es ist. Ich habe mir gesagt, fass mich nicht an. Jede Berührung, nur die kleinste Berührung, die hat mich bumm gemacht. Ja. Das waren meine Orgasmen, aber davon wusste ich noch nichts. Und die Hormone geben mir ein berauschendes Gefühl von Kontrollverlust. Als ich mit diesem Beben noch nicht lange vertraut war, bin ich mal einem Mann so begegnet, dass ich ihm ein blaues Auge geschlagen habe. Unabsichtlich. Für die Dauer unseres Liebesspiels komme ich mir angekommen vor. Nach 30 geschlechtsangleichenden Operationen, die zum Teil riskant und immer schmerzhaft gewesen sind, hat mein Körper beinahe die Form angenommen, welche mein Selbstbild von frühester Jugend an entspricht. Ich finde mich anziehend und mein Gegenüber ist es auch. Ich habe in meinem Leben immer keine Spiegel gemieden. Ich konnte diesen Kerl nicht ertragen, weil ich ihn in mir gesehen habe. Und viele haben immer gesagt, der sieht doch gar nicht schlecht aus. Mir hat er nicht gefallen. Und das war für mich jedes Mal so, dass ich also das vermieden habe. Nachdem ich einigermaßen die Operation überstanden habe. Ich bin ja in irgendeinem Spiegel war, wir haben so gesessen mit meinen Freunden zusammen, und wir waren in den Spiegel und haben gesagt, oh, Etty, I love you. Also das musste ich lernen, weil ich habe, wenn du 60 Jahre lang Ablehnung hast, 60 Jahre lang, du die Frau in dir in einem Gefängnis aufbewahrt hast, das tat mir leid. Die tat mir wirklich leid. Ich sage immer heute, die Leute haben die schwarze Tonne gesehen, aber haben nicht die Frau dahinter gesehen. Konnten sie auch nicht. Ja. Aber ich habe sie gesehen und gespürt. Und heute gibt es ganz viele Spiegel in meiner Wohnung. So. Angekommen fühle ich mich allerdings nur für einen Augenblick. Nämlich genau so lange, bis sich wieder Zweifel einstellen. Wird er Hand in Hand mit mir auf die Straße spazieren gehen? Oder vielleicht bis zum Ende der Welt? So ein Wunsch war immer vorhanden in mir. Oder wird er wie so manch anderer eine wunderschöne Liebesnacht mit mir verbringen und am Morgen eilend das Weite suchen? Vor meinem inneren Auge taucht der Mann auf, der auf mir voller Begeisterung zu beten beginnt. Hatte ich auch noch nicht. Ein Vaterunser rezitiert, in das ich mit einstimme. Andern Tags bitte ich ihn darum, zur nahegelegenen Bäckerei mir eine Zimtschnecke zu holen. Weil ich am Vortag meistens vor Liebesnächten gerne faste, um keine Exkremente beim Liebesakt zu produzieren. Spülen und weiß nicht was, alles was dazugehört, ja, es muss für mich ein Liebesakt ästhetisch sein, sauber sein und im Kopf frei sein, denn macht Spaß. Also fasse ich davor. Vortag nicht zu mir gekommen habe, quält mich der Hunger. Ich faste stets vor Liebesnächten, denn nichts stört mich mehr als Ausscheidungen beim Geschlechtsverkehr. Auf die Zimtschnitte warte ich jedenfalls vergebens. Dieser religiöse, verzückte Verehrer ist grußlos verschwunden. Der eingangs erwähnte Mann, der mich eine wunderschöne Frau nennt, ist da anders. Er ist Diplomat und mit allen möglichen weltlichen Gütern gesegnet. Und er ist wirklich in mich verliebt. Das habe ich gemerkt. Wir unternehmen einige kürzere Reisen miteinander. Ich lerne seine prachtvolle Villa am Wannsee kennen. Und er ist in der Lage, richtig guten Kaffee zu kochen. Wirklich eine Rarität unter Männern. Einmal verreisten wir eine ganze Woche. Ab dem vierten Tag fühlte sich die Beziehung leider nicht mehr so richtig an. Ich musste den Verehrer schließlich aus meiner Wohnung rausdrängen, aber für den Moment des gelungenen Beisammenseins bin ich ihm nach wie vor sehr dankbar. Als Transgender-Frau erlebt man so die Kuriositäten, die man sich gar nicht vorstellen kann, obwohl ich lieber kein Glied hätte. Kommt es gelegentlich zum Einsatz? Jetzt wisst ihr alle Bescheid. Gelegentlich zum Einsatz. Beim ersten Mal habe ich verwundert festgestellt, wie der Gedanke daran, von einer Frau gevögelt zu werden, so manche Männerhose auseinandersprengt. Anfänglich hatte mich das überfordert. Wenn im Zuge einer zärtlichen Massage eine solche Bitte an mich herangetragen worden ist, aber etliche Männer wollen tatsächlich auch von mir penetriert werden. Das finden sie reizend. Sie können nicht genug von mir bekommen, meinen Joystick mit einbegriffen. Viele Männer führen gerne ein Doppelleben. Das passt zur allgemeinen Verlogenheit der Welt, in der wir leben. Ich kann mich vor Anträgen auf Dating-Plattformen und anderen, jeder kennt vielleicht Planet Romeo, das steht hier nicht drin, darf ich nicht. Darf ich nicht angeben, ja. In der ich angebe, eine Transgender-Frau zu sein, kaum erwehren 20- bis 40-jährige Männer, durchtrainiert, also richtig hier, durchtrainiert, gut aussehend, verfolgen mich mit Inbrunst, bevor sie wieder in ihr bürgerliches Leben mit Frau und Kind zurückkehren. Es ist die Verlogenheit, die mir zu schaffen macht. Um sie zu entlarven und auch weil ich anderen Transgender-Menschen Mut machen möchte mit meiner Lebensgeschichte, welche eine positive Haltung zum Tod umfasst, das erkläre ich später nochmal, habe ich mich entschlossen, obwohl ich lieber vorwärts gucke, als rückwärts, meine Biografie zu schreiben. So, ein kleiner Auszug, der gleich die ersten Seiten beinhaltet. Wenn ihr schon Fragen habt, stellt sie mir. Ja, ich bin gerne bereit, Fragen zu beantworten. Und mein Freund, passt damit rein, ist, ich traue es gar nicht zu sagen, 24. Ich 70. Ich habe alles getan, um mir das auszureden. Ich habe gesagt, du suchst dir so eine alte Fregatte aus, ja, nimm doch mal was Junges. Er war nicht davon abzuhalten. Dann habe ich gesagt, okay, wenn du zum Bild, dann mach ich einen Rollstuhlkurs. Wäre vielleicht praktisch. Ja, für später. Also wir haben ein sehr schönes Verhältnis miteinander, wie gesagt. Zwei Kuchen, ein neuer Kuchen. Und wir werden getragen von Liebe. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben, da bin ich ganz dankbar, ich spüre Liebe. Ich habe vorher nie Liebe gespürt. Sondern in dem Falle spüre ich wirklich Liebe. Und da gibt es eine kleine Geschichte, ich muss mal aufpassen, ich muss nicht so viel erzählen. Da gibt es eine kleine Geschichte, ich bin bei meinen Eltern nicht groß geworden. Und wie meine Mutter gestorben ist, war ich todtraurig, wirklich traurig. Weil ich nicht traurig war. Es waren alle traurig, alle weinten. Ich bin nicht groß geworden, ich kannte meine Mutter, die war eine fremde Person. Und alle heulten und machten und schrien und meinten was alles. Und ich war nicht traurig. Und ich habe heute noch immer, wenn ich an sie denke, immer dieses Gefühl, sie tut mir leid, weil ich nicht traurig war. Ja, ich habe so richtig schlechtes Gewissen dabei. Ja. Ja. Und ja, also die Biografie handelt natürlich von Sexualität. Mir ist es wichtig, der Gesellschaft zu zeigen, dass wir auch eine Sexualität haben. Ja, eine ganz normale Sexualität, die wir leben und die uns doch für viel Freude bereitet. Und in allen Schichten der Gesellschaft haben wir unsere Auseinandersetzungen, unsere Schwierigkeiten. Aber wir haben eine Sexualität. Und wir sind nicht auf dieser Welt, oder viel, was viele Leute denken, dass Transgender-Frauen den ganzen Tag in High Heels, Dessous, Strapse da sitzen und immer warten, dass sie von irgendeinem Mann beglückt werden. Pustekuchen. Ich bin eine Unternehmerin. Ich habe mehrere Firmen immer noch. Ich habe als Boxmanagerin gearbeitet und mache Vorträge, die sehr beliebt sind. Ja, vielleicht kann man sich das ein bisschen vorstellen, ja, dass ich mich manchmal viel Humor mit einbringe. Und also ich arbeite. Ich arbeite viel. Und ich sage mal, den Erfolg, den ich habe mit meiner Arbeit, die habe ich eigentlich meinem Schicksal zu verdanken. Weil ich wollte es nicht wahrhaben, Transgender zu sein. Ich hätte wäre so gerne schwul. Ich war so jung, warum kann ich nicht schwul sein? Ich merke, ich bin es nicht. Und ich merke den Unterschied, ja, dass ich merke, es ist anders als Transgender-Frau. Du liebst auch Männer, aber du liebst sie auf eine andere Art und Weise. Das nur mal rauszufinden, wäre vielleicht auch ganz interessant. Und ich habe viele schwule Freunde und alles. Also ich habe damit kein Problem, aber ich war es nicht. Und ich würde heute behaupten, so wie ich es empfinde, dass ich eine wirklich heterosexuelle Frau bin, die einfach im falschen Körper ist. Ich möchte manchmal so einen Reißverschluss haben und einfach so machen, tschip, bumm, auf und zeigen hier, das ist edgy. Das, was ihr seht, ist zusammengeschustert. Aber hier drinnen ist eindeutig edgy. Und ja, mal so, es ist unmöglich und trotzdem liebenswert. Weil ich für Blödsinn manchmal veranstalte. Das ist schon verrückt und das hält mich aber auch jung und hält mich auch, gibt mir auch die Kraft, etwas in der Gesellschaft für Transgender-Menschen zu machen.
Ja, also ich springe von diesem Anfang in die Biografie. Was mich besonders gefreut hat an der Zusammenarbeit mit der Edgy war einfach, wie vielgestaltig ihr Leben war, wie viele Weltgegenden sie abgeschritten hat, emotional und aber auch so physisch. Und vor allen Dingen hat mich sehr beeindruckt, dass der Anfang in der DDR. Edgy hat sehr plastisch erzählt und das ist hier im Buch auch nachzulesen, über ihre Jugendzeit in der DDR. Und wenn man jetzt so eine Art von großer Begeisterung auch für die DDR verspürt, weil so ein gutes Gemeinschaftsgefühl war, so kann man hier ganz gut nachlesen, was es heißt, in so einem Staat aufzuwachsen. Edgy war in der Schule nicht besonders erfolgreich und hat dann am Ende ihrer Karriere, ihrer Laufbahn, die Option gehabt, entweder Fleischer oder Krankenpfleger zu werden. Oder aber, nachdem man zwar ein Recht auf Arbeit hatte, aber auch eine Pflicht zur Arbeit, ins Gefängnis zu gehen. Diese drei Optionen sind sozusagen offen gestanden. Das muss man mal auf der Zunge zergehen lassen.
Was vielleicht auch noch wichtig ist, ich bin Legastheniker gewesen als Kind, bis heute. Wenn ich in einem Hotel einchecke, und der Bogen kommt, füllen Sie den aus. In dem Moment, wo jemand auf diesen Bogen guckt, kommen diese Traumata als Legasthenikerin, also immer wieder. Und ich schreibe und DNU und bin von überzeugt, das richtig geschrieben zu haben. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass ich in guter Gesellschaft bin als Legasthenikerin. Es gibt so viele tolle Köpfe, die Legastheniker sind. Und ich finde, ich habe mit dem Buch einfach auch bewiesen, dass ich Legastheniker auch ein Buch schreiben könnte.
So. Also als am 12. August 1961 die Mauer errichtet wurde, war ich erst 6 Jahre alt gewesen. Eine meiner Tanten war früh morgens zu uns gekommen und hatte aufgeregt herausposaunt: Sie bauen eine Mauer. Meine Eltern nahmen uns Kinder mit, um den Vorgang mit eigenen Augen zu sehen. Ich erinnere mich daran, dass eine Menge Soldaten und andere Wachleute in Uniform dabei waren, Stein für Stein aufzuschichten. Das Bauwerk war noch nicht sehr weit gediehen und es gelang mir, hinaufzuklettern und oben zu stehen. Die Soldaten mussten lachen, aber mein Vater befahl mir, sofort wieder herunterzukommen. 1977 trat ich vor die Tür des an der Berliner Mauer gelegenen Wohnhauses, in das ich in der Zwischenzeit gezogen war. Ich beobachtete eine graue Stadttaube, die ein paar Körner aufklaubte und dann ungestört über die Mauer flog. Was das Tier konnte, musste mir doch auch möglich sein. War ich nicht benachteiligt, weil ich bleiben musste? Zum ersten Mal in meinem Leben wollte ich raus aus diesem Land. Gefangen im falschen Geschlecht hatte ich bis dorthin gar nicht bemerkt, dass auch der Fremdkörper eingesperrt war. Ich stellte also einen Ausreiseantrag an die Behörde. Als Begründung gab ich an, Vögel, Wild, Mäuse und Ratten können problemlos über die Grenze. Warum darf ich das nicht? Der Antrag wurde zurückgewiesen. Ich verlor in der Folge meinen Arbeitsplatz im Krankenhaus. Als Kündigungsgrund wurde angeführt, sie passen nicht in ein sozialistisches Kollektiv. In der DDR gab es sowohl ein Recht auf Arbeit wie auch die Pflicht, einer solchen nachzugehen. Wer keinen Arbeitsplatz hatte, wurde als asozial eingestuft und ins Gefängnis gesteckt. In Krankenhäusern durfte ich nicht mehr arbeiten, also musste ich mich nach etwas anderem umsehen. Ich sprach beim Modeinstitut der DDR vor, wo ich als Model einen Vertrag erhielt, der sichtbar machte, dass ich nicht arbeitslos war. Ich durfte von nun an Webpelze und Polyesteranzüge mit 1000 Nadeln im Rücken präsentieren. Dabei lernte ich alle Berühmtheiten der ostdeutschen Modebranche kennen. Mein Bild erschien in der Sibylle, der Modezeitschrift der DDR, und auf einem Riesenplakat warb ich für Exquisit, eine Veranstaltung im Palast der Republik, im Palazzo Prozzo oder Erichs Lampenladen, wie er auch genannt wurde. An Spitznamen gab es, im Gegensatz zu manchen anderen, keinen Mangel in Ost-Berlin. Im Palast der Republik kam Mode aus den Gebrauchsgegenständen des täglichen Bedarfs auf den Laufsteg. Aus Scheuerlappen wurden dafür originelle Kleider zusammengeflickt, ein Gürtel gebastelt, dessen Schnalle der Seier eines Teesiebs war und dessen Stiel dazu diente, ihn als Einhängevorrichtung einzusetzen. Der Wirtschaft der DDR ging es denkbar schlecht. Die Modenschau war nicht nur avantgardistisch, sie wurde auch aus der Not geboren. Anderntags stellte sich ein feingekleideter, geschniegelter kleiner Mann vor. Er war offenkundig Stasi-Mitarbeiter. In seinem Handgelenktäschchen vermutete ich, wie alle meine Mitbürger, ein Sprechfunkgerät. Er ließ mich wissen, dass ich diesen Arbeitsplatz nicht würde halten können. Da ich mit meiner den Werten des sozialistischen Kollektivs widersprechenden Haltung die DDR nicht nach außen hin vertreten könnte. Man war hinter mir her. Trotzdem bewarb ich mich bei der DEFA als Kleindarstellung und wurde auch prompt genommen. Und im Zuge dessen gelingt es Ecce dann auch, einen Fluchthelfer kennenzulernen,
Also ich hatte die Möglichkeit, bei der DEFA zu arbeiten, als Kleindarsteller, und hatte so den Film, der da gedreht worden ist, Ein ernstes Leben. Und die Hauptprotagonistin in dem Film war Gisela May, eine sehr bekannte Künstlerin in der DDR. Und ich war nicht vorbereitet, ich stand hinter der Bar und sollte die Getränke fertig machen. Und plötzlich kommt die Gisela May, also Klappe ging, Gisela May kommt raus und sagt, bla 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 bla, bla 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 bla. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Verscheitert die mich? Dann wurde mir erklärt, dass der Film synchronisiert wird und dass nur die Lippen sich bewegen sollten, damit dass man sieht, die redet. Bei der DEFA hatten wir so einen gewissen, ja, und schon beim Modeinstitut, Status, was Besonderes zu sein. Und es gab in Ostberlin eine Bar, Restaurant, die Möwe. In der Möwe waren Diplomaten, Handelsdiplomaten und Schauspieler, also alles, was es so an Prominenz gab, gab es in der Möwe. Also bei jeder wollte man in die Möwe rein, ich auch. dort war ich dann des Öfteren gewesen und da war so ein Handelsdiplomat, Sani Max. Und der quatschte mich an und sagte, was machst du denn und dieses. Und ich sagte, ja, hab erzählt, was ich mache. Und erzählte ihm, dass ich gerne aus der DDR raus möchte. Weil die Aussicht, nochmal irgendwie Fuß zu fassen in der DDR, war 1978 also sehr schwierig gewesen, nachdem ich einen Ausreiseantrag gestellt habe. Und er sagte zu mir, ja, das kann ich machen, ich helfe dir, er ist Franzose gewesen, Gianni Max, und nehmt es mir nicht übel, aber er war wirklich eine ziemlich exaltierte Tunte. Also, das flatterte nur so um ihn rum, aber ich mochte ihn. Er war so menschlich, er war so liebevoll gewesen. Und er hat gesagt, das mache ich dir. Ich habe erst gedacht, na, vielleicht will er mit mir ins Bett, aber es war nicht der Fall. Wir sind nie im Bett gewesen. Und er hat sich wirklich über eine Schweizer Fluchthilfeorganisation besorgt, die mich dann getroffen haben in Ostberlin. Und zwar ist es auch grotesk gewesen. Es gab ein Hotel in Ostberlin, das Metropolhotel. Und das war eigentlich das einzige Hotel, wo nur Diplomaten aus dem westlichen Ausland Leute gewohnt haben. Eigentlich hat jeder gedacht, dieses ganze Hotel ist verwandt. Und in diesem Hotel haben wir uns getroffen mit der Organisation. Zwei Leute waren es gewesen. Und haben, der Grund um das Treffen war es, die wollten einfach sehen, packt der das oder packt der das nicht. Manchmal passiert es mir immer wieder, das werde ich auch merken, ich rede auch in der Vergangenheit. Als Frau, als Edgy. Ich war mein Leben lang Edgy. Will ich einfach nur mal so zwischendurch reinwerfen. Ich war nie was anderes gewesen. So, also daher rede ich auch mal in meiner Vergangenheit. Also wir haben da gesessen und dann haben die geguckt, und was wir machen. Und Gianni Max hat wieder so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, die Kellner und alles hier und um ihn rum, dass wir also, glaube ich, nicht aufgefallen sind, ja, weil er aufgefallen ist. Und bin dann geflüchtet, ist ja noch mal, es wird nochmal alles genau beschrieben. Ja, ich weiß nur, dass ich so, liest du das mit dem Westbaum?
Ja, das sollte ich lesen.
Aber okay, nein, dann mach ich das nicht. Dann lese. Ja.
Erzähl es.
Okay. Ja, gesagt, ja.
Ja, ich lese es an.
Also, ich bin in dieses Fahrzeug gestiegen, der Kofferraum war offen. Diese Szene wird auch nochmal nachgespielt im Film. Und ich steige da rein und eigentlich hatte ich nichts weiter anders wie die Sachen, die auf meinem, und mein Personalausweis hatte ich dabei. Die kamen zurück, haben kein Wort mit mir gesprochen, ja, haben nur nochmal auf die Klappe gedrückt, das wusste ich, also habe ich gemerkt, aber die war zu. Und dann sind wir Richtung Helmstedt gefahren. Und ich werde das nie vergessen, ich hatte immer das Gefühl, desto näher wir von Helmstedt, näher zu Helmstedt kamen, dass das Licht immer heller wurde. Das war auf gar keinen Fall der Fall. Aber erst direkt beim Grenzübergang, ich habe nicht geatmet, ich habe keinen Herzschlag gehabt, gar nichts, hatte ich das Gefühl, die Klappe ist offen. Und ist die aufgegangen. Also Panik hier oben, Augen zu, aber Panik und alles war hell erleuchtet. Die hätten mich jetzt nicht erschossen, aber ich wäre 8 Jahre in den Knast gekommen. Ja. Und die, die das gemacht hätten, auch. Also dieses Fluchthelfe, Melfer-Auto, hatte ein Diplomatenauto, war das gewesen, mit einem Handelsdiplomaten. Das wurde durchgewunken, fast zu 99%. Also, dass ich relativ sicher war. Dann bin ich im Westen angekommen. Und ich kann euch nur sagen, ich habe mir so gedacht, für mich war Westen immer irgendwie, das ist alles schön. Und wir sind gefahren und wir sagen, okay, das ist ein Westbaum. Das ist eine Westplanke. Eine Weststraße. Also ich habe immer dieses Westen, ich habe ja irgendwie, dass da irgendwas Besonderes passiert, irgendwie ein Zauber auf diesem Westen liegt. War aber nicht der Fall.
In Köln, wohin mich meine Fluchthelfer brachten, ging ich in eine Polizeiwache und erklärte, dass ich ein Flüchtling sei. Ich wurde in eine Notunterkunft verbracht und erhielt einen Laufzettel. Mit diesem musste ich die Runde bei den Besatzern machen, die sich vergewisserten, dass ich nicht gekommen war, um im Westen zu spionieren. Insgesamt ging es da um 14 Stempeln, die eingeholt sein wollten. Das Deutsche Rote Kreuz versorgte mich mit allen Lebensnotwendigen, nämlich Essen und Kleidung. Als sämtliche Formalitäten erledigt waren, wurde ich nach West-Berlin geflogen. Dort kam ich erst einmal in Quarantäne. Ich wurde wie andere Flüchtlinge aus dem Osten entlaust und alle meine Kleidung desinfiziert. 93 Leute haben es 1979, es ist schon eine hohe Ziffer, aus der DDR, sind aus der DDR geflohen, 93 im Jahr.
Im Buch werdet ihr immer wieder finden. Wir haben immer wieder Statistiken mit reingebracht, ja, weil ich einfach das nochmal so wichtig finde, die Zeit, also so 78 DDR-Zeit, dass so viel passiert und dass man einfach mal so weit, in einem Jahr 93 Leute haben es geschafft, die DDR zu verlassen. Wie viele Leute an der Grenze gestorben sind, die, da gibt es nur Dunkelziffern, weil manche wurden sofort verscharrt, ja, oder vielmehr sind weg. Man kann es nicht genau sagen. Ja, auch wie viele Leute ertrunken sind, indem die den Wasserweg benutzt haben. Gibt es welche, die aus der DDR kommen hier? Habe ich irgendwelche? Nö, schade. Ich komme mehr. Was ich immer feststelle, das hört sich immer so glorifizierend an, aber ich habe gerade eine Frau kennengelernt, die hier singt, also eine Sängerin, und die kommt auch aus der DDR. Und wir haben sofort gesprochen. Kannst du dich noch erinnern an die Kuba-Orangen, die nur ganz, das waren keine Orangen, eigentlich war das Stroh. Ja. Und dann, so, wir haben uns sofort unterhalten. Und das ist mir am Anfang wirklich aufgefallen, dass der Zusammenhalt aus der Not entstanden, ja, viel größer war in der DDR, wie im Westen, wie ich den erlebt habe.
Wo es nur ums Geld gegangen ist. Ja, in Ostdeutschland hatte man sich ständig mit den Leuten darüber ausgetauscht, wo gerade irgendein rares Produkt zu erwerben war. Man brach dorthin auf und stand dann in der Schlange, in der es selbstverständlich zum Gespräch mit den anderen Wartenden kam. Kubanische Orangen zum Beispiel, die eigentlich nach Stroh schmeckten, waren das begehrteste Obst zu Weihnachten. Man musste geschickt sein, um sie aufzutreiben. Der Mangel hatte also die Bewohner der DDR gleichsam zusammengeschmiedet. Ja, dann, glaube ich, können wir das hinter uns lassen.
Also, jetzt wird es ein bisschen interessanter wieder. Und zwar mein wirklich guter Sex. Ja, ich finde, so guter Sex ist wichtig im Leben. Dann kommt Frust auf. Freundinnen, mit denen ich manchmal in der Stadt spazieren gehe, shoppen gehe, etc., die sagen mal zu mir, Edgy, du gehst über die Straße, du fragst nicht, ob wir mitkommen. Du erwartest es einfach. Ich muss mal dazu sagen, wenn du jahrelang, und das habe ich wirklich von 1900, also mit 27 Jahren war ich selbstständig, immer große Firmen gehabt, insgesamt 9 Firmen gegründet und also mitunter mit Mitarbeitern bis zu 260 Mitarbeitern, also immer Entscheidungen getroffen. Dann ist es manchmal, ich komme jetzt so in einem rüber, das ist heute noch so, ja, ich ärgere mich darüber, dass ich manchmal so herrlich wirke und ich bin es aber wirklich gar nicht. Also denke ich mir, na los, komm jetzt. Und die hat mich angeguckt, Etzi, dürfen wir selber entscheiden, ja. Ja, ich meine das nicht böse, aber wenn du immer so, weißt du, eine Firma geleitet hast und du wirklich dir da für die Existenz der Firma, für die Gehälter, ja, achten muss, dass alles immer klappt, dann passiert dir sowas. Und das war bei mir so gewesen. Also, ich habe eine natürliche Dominanz, die sich einfach so im Verlauf meines Lebens entwickelt hat. Ich weiß nicht, lesen wir auch noch über die Zeit als Escort?
Na, jetzt liest man.
Ja, okay. Also, ja, ich muss jetzt ein bisschen ausschweifen, aber ihr lest das alles wunderbar. Ist meine erste Lesung, manchmal mache ich die andere besser. Ihr könnt mir hinterher sagen, wie ich war. Ich habe als Escort gearbeitet, 2 Jahre, als Domina. Jetzt denkt jeder, also ich habe es nicht gemacht, um Geld zu verdienen. Und ich habe es auch nicht täglich gemacht und ständig. Das war noch als Olaf. Ich brauchte manchmal sowas wie, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich musste irgendwie eine Frau sein. Und manchmal bin ich einkaufen gegangen und habe mir Perlungsstrumpfhosen geholt und habe einfach nur runtergeguckt an mein Bein und habe gesagt, ah, Frau. Ja, also irgendwie so eine Kleinigkeiten. Und da war die Zeit, die mir wirklich gesagt hat, was kannst du jetzt machen, dass du als Frau wahrgenommen wirst? Und bin auf die Idee gekommen, Escort Domina. Die Männer können dich nicht anfassen. Wenn sie einen anfassen, kriegen gleich einen rein. Ja, ja, also mein energisches Wesen, was eigentlich gar nicht so energisch ist, ich glaube, wenn man mich hier auch erlebt, ja, ich bin eigentlich eine ganz Liebe, aber ich habe auch eine gewisse Energie in mir. Und dann habe ich als Escort, ich sah so klasse aus, 8 Stunden dauerte die Schminke. Mit allen drum und dran. Ich bin früh morgens, ich hatte eine Gästewohnung gehabt, früh morgens im Jogginganzug in die Gästewohnung gehabt. Und dann fing der Zauber an, der Verwandlung. 8 Stunden Minimum. Ja. Und ich sah hinterher aus, ich meine, da sind auch Bilder, zumindest im Film zu sehen, wie ich aussah als Escort. Ich habe mir ein Korsett gekauft, ja. Und um wirklich mit diesem Korsett klarzukommen, hatte ich ein Ende an der Türklinke rangehangen. Und dann dieses Korsett wirklich so, dass ich wirklich eine Taille bekommen habe. Und bin immer jeden einen Schritt weiter, noch einen Schritt weiter, noch einen Schritt weiter. Wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter gehe, schätze ich um, bist du ohnmächtig. Sei ein Korsett schon mal getragen, einer. Ja, also sage ich euch, schöne Taille, aber du kriegst keine Luft. Und Schminke, allen drum und dran. Und ich weiß noch, einmal bin ich aus dem Haus gekommen, also aus dieser Gästewohnung. Ich hatte eine Paillettenhandtasche. Und ein Bus kam angefahren und leuchtete auf die Pailletten. Es war wie ein Blitz, der da durch die Sonne ging. Hält an, war eine Betriebsfahrt. Und er sagte mir, Mädel, willst du mitkommen? Ich sagte, ja, wenn du mich irgendwo hinfährst, gerne. Aber ich blase dir keinen dafür. Und er hat mich mitgenommen. Ja. Und ich hatte ein Hotel gehabt, wo ich gearbeitet habe als Escort. Die kannten mich. Ja. Und Unmengen an Freiern, die mich haben wollten. Und man kann es sich vielleicht nicht vorstellen, aber ich sah so, wirklich so geil aus, ja, dass ich also so zurechtgemacht war. Und ich habe das wirklich nur gemacht. Ich hatte keine Not, keine finanzielle Not, aber ich wollte als Frau wahrgenommen werden. Bei dem Beamten, wo ich immer war, ich habe politisch gearbeitet, ich habe Vereine gegründet, ich habe Seminare gemacht, Sterbebegleitung gemacht. Ich habe so viel in meinem Leben gemacht. Um nur nicht über mich nachzudenken. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich muss irgendwie mal als Frau wahrgenommen werden. Und das habe ich dann als Domina gemacht. Ja, also wie gesagt, da bin ich auch gleich Domina, jetzt weiß ich, warum ich darauf gekommen bin. Es gibt eine kurze Geschichte dazu. Die Besucher kommen bei mir in die Wohnung. Also wenn ich Männer kennenlerne über eine Dating-Plattform, kommen die, wenn ich eine länger noch mit denen geschrieben habe und weiß da was alles, kommen die langsam mal eingeladen zu mir auf ein Gläschen Wein. Ich muss dazu sagen, ich habe auf den Dating-Plattformen, ich wollte unbedingt in meinem Leben das nochmal erfahren, weil ich es nie erfahren habe. Geborgenheit, Liebe und wirklich lieber mit jemandem zusammen sein, der mich auch beschützt. Also es war auch immer ein ganz großes Thema. Ich wollte beschützt werden und irgendwie so einen Mann an meiner Seite haben. Ich habe tausende von Prinzen geküsst, die wurden Frösche. Und ich habe tausende Frösche geküsst, die nie Prinzen wurden. Ja, also es war, und dann war es immer so gewesen, meistens wollten die alle Sex. Und wenn jemand mal zu mir sagte, ich möchte mit dir nur reden, dann habe ich gesagt, Gott, reden auch mal. Ja, das ist ja wirklich mal was ganz Tolles. Sie wollten reden. Und ich kann jetzt nur sagen, die Dating-Plattform, ich kenne alle Formen von Schwänzen. Ja, alle. Es gibt nicht einen, der irgendwie nicht mehr aufgedrängt worden ist. Ja, also krumme, schiefe, dicke, dünne, also egal. Dann habe ich irgendwann mal gedacht, ich weiß es nicht. Ja, Mädels, müsst ihr mir jetzt mal sagen. Findet ihr Schwänze so wichtig? Ja. Hallo. Also ich nicht. Ja. Also ich finde, gewisse Maße sollte er schon haben. Also unter 10 cm ein bisschen schwierig. Aber die, was ich da angeboten bekommen habe, ich habe mich irgendwann geekelt. Gut, also Sex. Kein Sex, selten. Und ja, also wenn die dann, die Besucher, zu mir gekommen sind und meine leichte Dominanz sich auch da wieder gezeigt hat, und in die Wohnung eingetreten sind und gefragt haben, ganz höflich, soll ich meine Schuhe ausziehen? Da habe ich gesagt, ja, damit fangen wir an. Der hat mich schon mal angeguckt. Ja. Und ich finde immer so schön, also das habe ich auch wirklich absichtlich gemacht. Ich habe die Tür aufgemacht und die haben wirklich so da gesagt, richtig geil zurechtgemacht. Ja. Weil ich wusste, also es ist ja nicht so eine Dating-Plattform für weiß ich nicht, für sanfte Gemüter, sondern da geht es schon knallhart drum. Aber man kann auch jemand Gutes finden. Und dann habe ich gedacht, so, ich habe das im Spiel, das hat mir auch Spaß gemacht, weil die haben mit mir auch gespielt. Irgendwann habe ich gesagt, weißt du, du hast so schöne Bilder, du hast Tattoos gehabt, zeig mir doch mal alles jetzt, ob das alles stimmt. Zieh dich einfach mal aus. Und glaub mir, Mädels, wirklich Mädels, es ist ein berauschendes Gefühl. Wenn du die Macht hast, du lernst jemanden kennen, trinkst mit dem Glas Wein und der sitzt splitterfasernackt vor dir. Und du guckst nur geradeaus, nicht nach unten. Ja, nur geradeaus. Die meisten freuen sich darüber. Oh Gott, ich guck da nicht hin. Oder die wollen unbedingt deinen Blick dahin bringen. Ja. Ich will einfach drüber. Das war so ein kleines Ritual, ein kleines Spiel. Die Leute haben sich alle wohl bei mir gefühlt. Ich habe heute noch Danksagungen für die tolle Nacht, die sie mit mir verbracht haben. Aber es war so ein, das war da so was Dominantes. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben überhaupt erfahren. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe 60 Jahre lang Krüppelsex gehabt. Wirklich ganz miesen Sex. Und dann hatte ich das erste Mal, wurde ich als Frau wahrgenommen. Ich habe zu meiner Psychiaterin gesagt, Frau Dr. Scholler, ich habe so viel Sex, ich glaube, ich bin Nymphomanin geworden. Ich sage, Frau Pollock, haben Sie ihn? Sie haben so wenig Sex in Ihrem Leben gehabt, das können Sie niemals aufholen. Ja. Dann habe ich gesagt, okay, machen wir weiter. Ich habe mich beruhigt, ja. Ja, ich bin wieder ruhiger geworden, vor allem mit meinem Freund. Das sind so Erlebnisse gewesen, also dieses Zurechtfinden, was ich auch sehr schön beschreibe in meinem Buch, wie so die ersten Schritte sind, wie gehst du raus? Ich habe 5 Stunden gebraucht, um 1 Liter Milch und ein Brot zu holen. Weil ich mich 10-mal umgezogen habe. Also auch, weißt du, du musst dir erstmal überlegen, was hast du für einen Stil? Was ziehst du an? Ja, ziehst du sowas an mit dem Ausschnitt oder ziehst du einen Pulli an, bist oben geschlossen? Ich hatte keine Vorstellung, was ich mache. Und dann bin ich rausgegangen, hatte eine Kapuze über mich gezogen und bin durch diesen Laden gegangen, Milch, Brot, ja. Bis ich dieses Selbstbewusstsein, was ich heute habe, das hat lange gebraucht. Ja, aber ich lerne schnell, muss ich dazu sagen. Und zwar das Selbstbewusstsein, wo ist es hergekommen? Die Operation und das, was ich gemacht habe, ich habe viele andere Transgender kennengelernt, die in einer viel schwierigeren Situation waren, wie ich es bin. Weil die haben bei Aldi an der Kasse gesessen oder bei Hofer. Die haben wirklich diese mühevoll zusammengespart. Und so wie ich aussehe, kannst du dir wirklich in ein Familienhaus leisten. Ja. So, da ist so viel Geld reingeflossen mit Flüge und allem drum und dran. Und ich bin zufrieden. Aber es ist in einem Familienhaus. Und das haben die anderen nicht. Und ich habe mir gesagt, Edgy, du hast es erreicht. Du weißt, wie es ist zu leiden. Und du hast endlich die große Klappe. Tu was für die. Sei einfach ein Sprachrohr. Erzähl den Menschen, egal, die es hören wollen oder nicht. Gehe ich einkaufen, irgendwo in der Boutique, wir waren wir beide, in der Boutique und die gucken mir so ein. Ja, Transgender-Frau, alles klar. Bist du, ganz, ich gehe auf die Tour und sage, hast du Fragen, willst du was wissen? Ja, so. Weil ich möchte eine Breche schlagen. Ich möchte es erreichen, das werde ich nicht werden, das wird nicht klappen. Aber ich möchte anerkannt werden als Mensch. Und nicht irgendwie sexualisiert werden. Oder wenn ein Mann mit mir auf die Straße geht, dass der gleich sexualisiert wird. Oh, jetzt mit der Transgender-Frau zusammen und so. Und das ist alles etwas, was ich mir wünschen würde, dass das Buch, mein Film, meine Art zu sein, etwas verändert in der Gesellschaft. Weil ich bin ein Mitglied der Gesellschaft, so wie ihr es alle auch seid. Und ich sage mal dazu, gestern haben sie mir, ich hatte gestern ein Fernsehinterview bei Volle Kanne im ZDF, da habe ich gesagt, ich zahle, hast du es gesehen? Ja. Da habe ich gesagt, ich zahle Steuern. Und dann sagte die gleich, ja, und ich hätte mir bei vielen Vergleichen sagen immer zu mir, wenn die mich sehen, ich kenne Olivia Jones. Ja, das ist schön für dich. Ja, aber es hat nichts mit mir zu tun. Olivia Jones ist eine Kunstfigur und ist eine tolle, also ich mag sie sehr, aber ich bin kein Showgirl. Ich bin ein ganz normaler Mensch, ein Transgender-Mensch und ich möchte so auch akzeptiert werden. Halsschmerzen, ja. Ja, ja. Es gibt, ich habe meinen Freund mir gestern besorgt, auch gehabt, ja. So eine Massage, da hat er mich hier rübergelegt, ja, das war enorm. Ja, wenn ihr das wissen wollt, ich gebe euch die Adresse. Ja. So. Und dass die Normalität wirklich auch zu leben. Ja, also ich, ja, ich koche, ich backe, ich bin ganz normal. Ja, nicht ganz, aber ziemlich. Ja, ja, ja. Und das, wo ich immer sage, ich möchte, ich sage mal so, ich betone es immer zu allen Leuten. Ich möchte unauffällig durchs Leben gehen. Ist mir noch, also seit ich Transgender bin, ist mir noch nie geglückt. Ja, ich sehe immer aus Borgen. Ja. Aber ich mache das auch mit Absicht, dass ich ein bisschen provoziere. Zum Beispiel, viele sagen immer, die Wiener sind grantig. Ich habe das noch nicht erlebt. Sondern die Wiener, ich lächle die an und ich kriege ein Lächeln zurück. Und ich merke das so oft, dass das Lächeln so viele Barrieren öffnet. Und es war auch mit der Stewardess, von der ich angefangen zu erzählen und den Faden wieder verloren habe. Die Stewardess am Encounter sagte immer, er braucht das, er braucht das. Und dann habe ich mir ihre Hand genommen und habe gesagt, pass mal auf. Das, was du gerade machst, tut wahnsinnig weh. Ich habe so viel dafür gemacht, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Und ich habe so viel gelitten. Und du bezeichnest mich als er. Ich komme vor wie ein Klon. Und er hat gesagt, oh, Entschuldigung, tut mir leid. Und dann hat sie mir ihre Visitenkarte, ich habe WhatsApp. Wir können uns vielleicht über WhatsApp schreiben. Heute bin ich mit Katja befreundet, habe sie zu meiner Botschafterin gemacht und habe gesagt, Katja, tu mir den Gefallen, erzähl unsere Geschichte deiner Familie, deinen Freunden. Ich habe dir aus einer Domäne von absolutem Nichtwissen, was es heißt, Transgender zu sein, in eine Domäne von Wissen gebracht. Die musste sich meinen Film angucken, ja, alles, ich habe mit ihr gesprochen, alles. Und sie ist wirklich so aufgeblieben. Da hatte ich ein Interview gehabt im ZDF und die hat es zufällig gesehen. Und ich erzählte die Geschichte, genau diese Geschichte. Und die rief mir, hey, ich bin so stolz, dass du uns diese Geschichte von uns erzählt hast. Und so mache ich es auch mit anderen Menschen. Ich hasse, also ich weiß, du kannst mit Aggression nichts erreichen. Und ich erlebe es auch bei anderen Transgender, dass die manchmal richtig böse sind. Ich kann es verstehen, weil du wirst verletzt, dann kannst du zurückhauen. Aber ich habe gemerkt, was ich anfangs gesagt habe, Omnia vincit amor. Liebe bezwingt alles. Ich bin jetzt eigentlich fertig.
Wirklich?
Ja,
war aber eine halbe Seite von deinem guten Seite. Sex.
Ja, aber den guten Sex, den kann man wirklich gut lesen. Ja. Ja, weil ich denke mal, das ist so, das Buch ist toll. Ja, es ist wirklich ein tolles Buch geworden. Ja. Der Film ist auch toll. Und es ist so ehrlich. Und wer mich kennt, ja, ich mag es nicht. Ich habe so viel lügen müssen. Ja, wenn ich irgendwo zu spät komme, dann sage ich nicht, ich stand im Stau, ich sage, ich habe getrödelt. Ja, das kostet Kraft. Ja, aber ehrlich sein ist so wichtig im Leben. Ja, diese Welt ist so verlogen. Und wer vielleicht mal auf meiner Seite schon mal war, also bei TikTok oder bei Instagram oder bei Facebook, es ist immer derselbe Satz und den würde ich gerne heute auch hier bringen. Mucho, mucho amor. Aufgeben ist keine Option. Und entdeckt euer Licht und fangt an zu leuchten, weil die Welt ist so verdammt dunkel geworden. Und euer Licht macht die Welt ein ganz klein bisschen heller. Und das mache ich auch. Ich danke euch.
Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.